Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der KSC bringt laut Trainer Christian Eichner seine beste Saisonleistung auf den Rasen. Für einen Sieg gegen den FCK reicht's aber nicht. Damit steht der FCK nach 9 Spieltagen mit 6 Siegen und 3 Niederlagen auf Rang 5 der Tabelle der zweiten Liga und hat gegen alle Teams aus der Top 7 bereits gespielt. Übers Derby, über die aktuelle Lage und über alles weitere sprechen wir heute. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich. Mein Name ist David und mein Gegenüber, der leider gar nicht so witzig ist, aber schon ein bisschen weiß, was er tut. Willkommen, Sebi, in deinem eigenen Podcast.
Nur ein bisschen. Danke für die warmen Worte und die tolle Einführung, mein lieber Freund David. Und wir sind ja heute nicht zu zweit, wir haben ja eine Minage.
Genau, und er hat gerade schon sein Lachen zurückhalten müssen. Also ein bisschen witzig sind wir anscheinend schon, liebe Kollegen von Dumme Bubble ist gleich. Denn wir sind heute zu dritt. Wir haben einen Gast, ihr kennt ihn vom Betze-Gebubble und vom Kicker. Wir wollten ihn länger schon mal einladen, jetzt haben wir es getan und er hat auch gleich zugesagt. Herzlich willkommen, Frederik Paulus. Schön, dass du heute bei uns bist, lieber Paul.
Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Paul, wo hast du das Spiel gesehen am Samstag? Wir müssen das vielleicht einmal sagen am Anfang. Ne? Wir haben 3-2 in Karlsruhe gewonnen. Wir sind Derby-Sieger in Karlsruhe gewonnen.
Ja.
Warst du vor Ort?
Das erste Mal seit 6 Jahren, glaube ich, in Karlsruhe. Ja, ich war vor Ort. Tatsächlich berufsbedingt, habe dann aber auch gesehen, ich wohne ja in Nürnberg, dass das tatsächlich ganz entspannt ist, nach Karlsruhe zu kommen. Bin mit dem Auto gefahren, auch mit dem Zug wäre es ja einfach gewesen, wenn es jetzt nicht gerade Baustellen unterwegs geben würde. Genau, und bin dann einfach in 2,5 Stunden relativ schnell rübergefahren und habe dann dort das Spiel auf der Haupttribüne verfolgt, mit schönem Blick auf den Gästeblock und natürlich auch auf das Spielfeld.
Und du warst natürlich rechtzeitig raus, bevor die Karlsruher Jungs über die Haupttribüne gelaufen sind.
Ja, es war ja die Gegengrade, die sie gelaufen sind. Ich war dann schon weg. Ich war dann schon in den Katakomben, wie man immer sagt. Hab dann nur so am Rande mitbekommen, dass da draußen irgendwas passiert. Aber hab die Ereignisse dann nicht direkt live gesehen, genau.
Ich war noch nie im Neuen Wildpark. Ich war nur vor vielen Jahren mal im Alten und hat ein gewisser, wie hieß der, Musa Uatara, dieser Musa mit Vorname, der Uatara, hat damals rot gesehen, das weiß ich noch. Und ich stand da und man hatte nichts gesehen im Alten Wildpark.
Ja.
Und danach wollte ich auch gar nichts mehr sehen. Ich glaube, wir haben da auch verloren.
Nein, ich wollte nur sagen, meine Erinnerung an den Alten Wildpark war noch, als ich noch in Stuttgart gewohnt habe, bin ich dann, das ist ja auch ein noch kürzerer Weg nach Karlsruhe rübergefahren. Und das Sicherheitskonzept in Karlsruhe war immer so, dass alles am Hauptbahnhof, was irgendwie auch nur entfernt irgendwas Rotes an sich hat, von der Polizei sofort in irgendwelche Busse gesteckt wird. Und das hat mich dann sehr, 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 sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet, der Polizei nach dem Spiel zu erklären, dass ich bitte nicht in den Sonderzug nach Kaiserslautern möchte, sondern dass ich nach Stuttgart muss. Was dann von einem Polizisten nur quittiert wurde mit: Stuttgart, ist ja noch schlimmer, mach das Abkommens. Ja, alles klar.
Das kann ich aber noch aus Mainz, als ich zu Zweitliga-Zeiten vom Bornheimer Hang zurück nach Mainz kam, wo ich studiert habe. Da wurde ich auch regelmäßig am Bahnhof rausgefischt und in den nächsten Zug in Richtung Westpfalz gesetzt, obwohl ich in der Nähe des Bahnhofs gewohnt habe. Wie auch immer, was ich sagen wollte, volle Transparenz. Im Gegensatz zu euch habe ich das Spiel am Samstag leider nicht sehen können. Ich stand nämlich als Trainer selbst auf dem Platz. Deswegen lasse ich jetzt euch beiden die kluge Analyse machen und ich frage einfach nur dumme Sachen zwischendrin.
Wie immer eigentlich, nur dass halt Paul dabei ist.
Ja.
Ja. Also, du wolltest mich vorher noch fragen, wo ich das Spiel gesehen habe. Das weiß ich, das habe ich vorgeahnt und damit ich auch mich ein bisschen warm sprechen kann. Ich habe es natürlich wieder auf der Couch geguckt, mehrfach dann auch im Real Life nochmal angeschaut und habe es genossen, im Warmen. Obwohl ich auch ganz gern mal irgendwie so ein Derby auch mal live miterleben würde. Ich komme ja, wenn ich zu Fußballspielen gehe, was selten genug vorkommt, bin ich ja eher in Freiburg. Und ich sag mal, Freiburg ist ja nicht wahnsinnig bekannt dafür, dass da jetzt irgendwie der Bär steppt oder es zu Eskalationen auf Platz oder im Umfeld kommt. Das ist eher etwas beschaulicher und man gibt sich freundlich die Hand und geht dann heim. Ja, von daher ein bisschen Action hätte ich auch Bock drauf gehabt. Aber war nicht so. Ich habe es dann genossen, es mir in aller Ruhe mit ein wenig Distanz in Liegeposition zu Gemüte zu führen. Das war mein Samstag.
Genug des Geplänkels, würde ich sagen. Mhm. Starten wir rein mit der Aufstellung. Mhm. Soll ich anfangen?
Jo, hau rein.
Wir beginnen mit Julian Kral im Tor. Die Dreierkette besteht aus Lukas hier, Jan Elveti und ich kann es mir nicht merken. Yi Son Kim.
Ja, kann man
auf den, so sagen. Kann man so sagen, Kim. Auf den Außen spielt links Mika Haas und rechts Paul Scholli, über den ich gerne sprechen wollen würde im Laufe dieses Podcasts, auch unabhängig vom KSC-Spiel. Auf der 6, dieses Mal, wenn ich es richtig gesehen habe in den Highlights und richtig gelesen habe, Fabian Kunze alleine, weil Shemi Shahin, auch über seine Rolle werden wir sprechen müssen, etwas weiter vorne stand als sonst, was ihm, wenn ich den Kollegen vom Kicker Glauben schenken darf, nicht so gut gefallen hat. Da habe ich es nämlich gelesen. Ebenfalls vorne zentral, rechts abgekippt, hat Skythe gespielt, wo ich mich auch immer noch dran gewöhnen muss, Skythe. Und vorne drin dann Ivan Britayen und Alidou. Sebi, irgendwas Auffälliges für dich? Du hast gerade schon so kritisch geguckt, als ich gesagt habe, Shahin war offensiver als sonst.
Ja, also nee, ich meine, erstaunlich. Wir spiegeln mal wieder den Gegner. Die Tatsache, dass wir mit zwei offensiveren Mittelfeldspielern gespielt haben, liegt sicherlich einfach in unserem Spielansatz mit dem mannorientierten Anlaufen vorne, mit dem hohen Druck, den Lautern wieder von Anfang an eigentlich auf den Platz gekriegt hat. Alles wird angelaufen, außer der Torwart. Wir zwingen den Gegner im Prinzip in den vorderen zwei Dritteln des Spielfelds immer in 1-gegen-1-Duelle und auch die letzte Kette ist sehr flexibel. So war einfach natürlich die Position von Shemi Shahin einfach ein bisschen offensiver. Einfach ergibt sich aus dem direkten Duell. Ivan Pretayen hat sehr, sehr häufig die 6 zugestellt. Also ist ja ganz erstaunlich, wenn man sich die Pressing-Positionierungen anguckt. Gegen den Ball der FCK ist es häufig so, dass Alidou und Skytte noch vorgeordnet näher zum Tor vor Ivan Pretayen anlaufen und Pretayen wirklich einfach die zentralen Räume zustellt, den kurzen Spielaufbau über die 6 einfach stört und daraus ergibt sich halt einfach für Shemi Shahin automatisch aufgrund des Gegners, aufgrund der reagierenden Art, wie wir unter Thorsten Lieberknecht eigentlich grundsätzlich Spiele angehen, ergibt sich einfach diese natürlich offensivere Position. Ich glaube, dass, wenn ich das ganz kurz noch so ein bisschen als These mit reinbringen darf, ich glaube auch, dass Shemi Shahin nicht nur unglücklich ist mit seiner Positionierung auf dem Spielfeld, sondern generell mit dem Spielansatz. Der kommt aus Elversberg, eine Mannschaft, die sich dadurch ausgezeichnet hat, immens progressiv mit dem Ball zu denken, wirklich Ideen zu entwickeln über die kurze Diagonale, über wirklich flache progressive Pässe. Ich hau jetzt auch wieder die ganzen scheiß Buzzwords raus, aber es ist halt so. Und kommt dann in eine Mannschaft, die im Prinzip den komplett gegenteiligen Ansatz spielt. Und da muss er sich finden, da muss er vielleicht auch raus aus seiner bisherig gelernten Comfortzone. Und er hat sicherlich noch nicht die Position gefunden, die er braucht mit Ball. Aber die Frage ist, ob er die in dem Spielansatz von Thorsten Lieberknecht überhaupt finden kann. Oder ob er nicht immer gezwungen ist, sozusagen als reagierendes Element das zu tun, was der Gegner vorgibt.
Naja, ich fand ihn gegen, sorry Paul, bevor du drankommst, vielleicht, wenn wir nochmal eine Woche oder zwei Wochen zurückdenken, gegen Bochum fand ich Schein schon sehr stark in der Zentrale. Mhm. Da hat er mir sehr gut gefallen, mit vielen Körpertäuschungen auch, wo er dann einfach sich einmal nur gedreht hat und plötzlich der Raum offen war. Wohlgemerkt gegen ein extrem schwaches Bochum, mhm, die wirklich auch gespielt haben wie ein Absteiger, finde ich. Mhm. Also ich finde, um da bei dir anzuknüpfen, wie gesagt, ich habe das KSC-Spiel leider nicht komplett sehen können oder kaum was davon sehen können, aber ich finde, es wird essentiell sein für unser Spiel, unser Rest der Saison, dass wir Shahin besser ins Laufen kriegen, weil wir nicht auf ewig diese Seitenverlagerung spielen können und gucken und Innenverteidiger rausziehen und dann weit auf die Außen. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. So, du brauchst irgendwann ein neues Element. Und ich finde, das kann Shahin sein. Paul, nicht nur nicken, auch mal sagen. Sorry.
Also, ich würde noch mal ganz kurz zum Anfang der Saison zurückgehen. Ich hatte damals das Spiel gegen Schalke live gesehen und war mir danach sicher, Şahin, das wird der absolute Top-Transfer. Mhm. Weil ich fand, dass der genau ein Element reingebracht hat, was total wichtig ist in diesem Übergang von Defensive auf Offensive. Der kann ganz vielseitig spielen, er ist der Ballschlepper, um es mal so zu sagen. Mir ist dann auch gegen Fürth später aufgefallen, welch unglaublich gutes Raumverständnis der auch hat. Also er erkennt auch wirklich sehr gut, wo sich Räume auftun. Und gerade durch dieses Spiel unter Lieberknecht, dass man ja sehr gerne mal eine Seite zumacht, überlädt und dann diagonal, halbdiagonal rausverlagert, ja, da ist er eigentlich genau der richtige Mann dafür, weil er dafür eben auch die Übersicht hat. Jetzt gegen den KSC war, wie ihr das jetzt ja schon beschrieben habt, sehr, sehr unzufrieden mit dieser Rolle. Ich darf, glaube ich, bei aller Bescheidenheit mal kurz sagen, dass das ich ihm diese Frage gestellt hatte, ob er denn eigentlich mit seiner Rolle zufrieden war und wie dann diese anderen, wie diese Anforderungen an ihn eben jetzt gegen den KSC gelautet haben. Und war dann etwas erschrocken, weil er mir ein "Muss ich diese Frage beantworten?" entgegenschleuderte. Und dann dachte ich, oh Gott, du Depp, ne? Wahrscheinlich spielt er schon seit 6 Wochen genauso und du hast es nicht erkannt oder so. Dann, er war nicht sauer, aber er war schon ziemlich angefressen mit dieser Rolle und hat das, finde ich, dann eben auch nochmal erklärt, dass das eben so überhaupt nicht die Art von Spiel ist, wie er eben auch meint, dass er seine Stärken einbringen kann. Ihr habt es ja gerade schon beschrieben, durch diese Spiegel des KSC war er eben dieser Anläufer. Und ich glaube, was ganz entscheidend ist, Lieberknecht hat später auch nochmal gesagt, man wollte den KSC frontal anlaufen. Mhm. Also das heißt wirklich mannorientiert, wirklich Mann auf Mann sozusagen laufen. Und ihr habt es ja auch schon gesagt, Bretagne ist teilweise mit in die eigene Hälfte zurückgegangen. Ali Du teilweise auch, um Bonic zu übernehmen oder zuzustellen. Und dann war eben Şahin einer der beiden, die nach vorne im angelaufen sind und war auch manchmal der, wenn die Situation sehr statisch war, auch auf den Torwart des KSC gelaufen ist, wie so einen Schlag aufs Wasser zu geben, damit sich eben irgendwas bewegt. Ich kann schon verstehen, das ist ein ziemlich hoher läuferischer Aufwand, glaube ich, den er da auch bringen muss. Ich glaube auch nicht, dass das ihm so liegt. Er war auch ziemlich fertig am Ende. Kurioserweise war es, glaube ich, das erste Spiel, in dem er mal nicht ausgewechselt worden ist. Also vielleicht war er auch deshalb einfach ein bisschen gestresst am Ende. Aber ja, ich denke auch, dass seine Stärken, die er eigentlich hat, so nicht so richtig zum Tragen kommen. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, der hat auch wirklich das Potenzial, die ganze Mannschaft deutlich zu tragen, will ich jetzt nicht sagen, aber eben ein Teil davon zu sein, dass sie auf ein anderes Level geht.
Ich finde, das hat man gesehen, was Jamie Şahin auch auf dieser Position für Potenziale hat in der ersten Pokalrunde. Da hat er diese Dinge gemacht, die wir eigentlich in der Liga nie sehen. Diese Chipbälle hinter die letzte Kette. Ist ja ein Element, was gute Mannschaften auf einem hohen Niveau gegen, ich sag jetzt mal, individuell schwächer besetzte Mannschaften dann schon auch hinbekommen. Und was ein Element sein kann, um hinter die Kette zu kommen. Das können wir machen, wenn der Gegner entsprechend unterlegen ist. Und was wir halt sehen, ist halt einfach die unglaubliche Leistungsdichte in der Liga. Dazu kommt eine sehr hohe Risikominimierung seitens Thorsten Lieberknecht, was die was das Spiel mit dem eigenen Ball angeht, was die Risikobereitschaft mit Ball angeht. Und dann ist halt einfach, ja, dann werden solche Dinge, die wahrscheinlich in ihm schlummern und die ihm wahrscheinlich auch sehr viel Spaß machen, nämlich auch mal den feinen Ball aus einer Halbposition ein bisschen offensiver zu spielen, in diese Situation kommen wir gar nicht, weil wir nicht so raumorientiert auch mit Ball gehen. Wir sind immer, meines Eindrucks nach, sind wir immer schon, ist so ein bisschen auch dieses Mindset, was Thorsten Lieberknecht in die Mannschaft gedacht hat, denk schon an die nächste Transition Phase. Also was passiert, wenn wir den Ball haben, müssen wir schon darüber nachdenken, was passiert, wenn wir den Ball verlieren. Dass wir da sozusagen eine möglichst stabile Situation vorfinden, nicht zu viel Risiko gehen. Und das ist was, da tut sich, glaube ich, so ein kreativer zentraler Spieler, der auch mal davon lebt, was David ja vorhin gesagt hat, der mal aufdreht, der mal mit dem ersten Kontakt den Ball vielleicht ein paar Meter mit einem gewissen Risiko auch am Gegenspieler vorbei legt, der auch mal in den Druck reinspielt, der auch mal im Druck angespielt werden kann und so, der geht halt in so einem risikoarmen System mit Ball halt total unter. Also er kann zumindest nicht seine Fähigkeiten so anwenden, wenn der Gegner das Niveau mitbringt, das Thorsten Lieberknecht dazu veranlasst, eben diesen sehr mannorientierten Ansatz zu fahren. Und dass das frustrierend ist, kann ich schon verstehen. Wenn du ein Baller bist, wenn du Bock hast zu zocken und 90% deines Jobs ist, defensiv zu denken, dann kann das schon frustrierend sein, glaube ich. Obwohl ich jetzt die Frustration nach dem Spiel, ich weiß nicht, vielleicht war es auch die Situation mit dem aufgeheizten Stadion, keine Ahnung, oder weil er eben so viel laufen musste, weil er nicht genug Pausen hatte. Also ich finde, er spielt schon die ganze Saison so eine ähnliche Rolle, mal ein bisschen defensiver, mal ein bisschen offensiver, aber mit Ball habe ich jetzt von Jimmy Jahin noch nicht diese, also nicht zumindest in großer Regelmäßigkeit oder in einem systematischen Ansatz, diese Dinge gesehen, von denen er wahrscheinlich denkt, dass er sie gut kann und dass er sie auch gerne machen würde.
Das ja, also wenn man seine Heatmap betrachtet, dann steht er schon links vorne fast auf einer Höhe mit Ivan Brutalien.
Ja.
Das ist sonst so die Position, die Marlon Ritter begleitet hat, als er noch auf dem Spielfeld war. Mhm. Und in der Regel hat er ja doch schon eher, jetzt hat Alidou dafür ziemlich tief gespielt, wenn man den Statistiken glauben darf, neben Kunze. Ich finde, das hat man, wie nochmal bei aller Vorsicht, ich habe nicht so viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat man durchaus dann auch bemerkt, dass da eben in der Mitte dann einfach mehr Platz auch war. Und Kunze ist ein krass guter Spieler und vielleicht sogar der beste Sechser, den man seit, ich sag immer, seit Markus Karl bei uns hatten oder haben. Aber er ist halt kein Rodri. So, und er kann nicht das komplette Zentrum abdecken. Und ich finde, das hat man in den Szenen, die ich gesehen habe, schon bemerkt, dass da dann auch Şahin gefehlt hat, der eben auch schon zumindest gewisse Defensivstärken dann auch hat.
Also Kunze fand ich insofern bemerkenswert. Der hatte ja einen deutlich größeren Radius zu beackern, dadurch, dass Şahin eben weiter vorne gespielt hat. Und ich fand tatsächlich, dass er das sehr, sehr überzeugend gemacht hat. Was mir bei ihm auch immer gefällt, ist diese Aggression. Also diese, er wirft sich in den Zweikampf, er geht in den Zweikampf, aber ist trotzdem, finde ich, immer noch ziemlich präzise im Tackling. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. In der Balleroberung. Für mich war er auch tatsächlich Mann des Spiels. Nicht nur, weil er dieses 3-2 am Ende dann noch einleitet, sondern weil er einfach auch eine ziemliche Ruhe hatte und eben auch wirklich sehr oft für, ja, im Basketball würde man Stops sagen, also sehr oft eben einfach den Fluss gestoppt hat. Das hat mir schon gut gefallen. Und man hat auch tatsächlich nicht gemerkt, dass er irgendwie, keinen Nebenmann hatte oder einfach viel mehr Raum zu beackern hatte.
Mhm. Ja, sehe ich auch so. Wird spannend sein zu sehen, wie es jetzt wird ohne ihn. Er hat jetzt die 5. gelbe Karte gekriegt. Wer diese Anker-Sechser-Funktion übernehmen wird im nächsten Spiel. Weil ich glaube nicht, dass wir noch einen Spieler haben, der das in der Qualität hinkriegt. Also ich finde auch, dass im Rasenfunk würde man vielleicht sagen, ist so ein bisschen der Unsung Hero der Saison. Fabian Kunze, ich finde, er kriegt ein bisschen zu wenig Schulterklopfen dafür, was er leistet. Er hat keine spektakuläre Position, aber
also nicht bei Teufel im Detail. Wir loben ihn echt in jeder Folge.
Ja. Aber wir sind ja anders als die anderen Kinder. Und von daher glaube ich, also man könnte ihm viel mehr Blumen zustecken, die er auch wirklich verdient hat. Er ist für mich seriös. Er wirkt unglaublich professionell. Er hat eine sehr gute Antizipation. Man merkt, er hat schon die ein oder andere Schlacht geschlagen. Er ist souverän. Er macht kaum Fehler. Was auf der 6 extrem relevant ist. Also auf jeder Position, aber auf der 6 besonders. Wenn du da die Bälle verlierst, wird es schnell sehr gefährlich. Da will jeder hin in diese Räume. Und ich finde, er macht das mit einer großen Ruhe, mit einer großen Abgeklärtheit, mit einer großen, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, Präsenz. Und ich glaube schon, dass es auch durchaus so ein bisschen eine Entwicklung war. Man hat ihn schon häufiger mal so als in so einer 3-1, Funktion gesehen, also vor der Dreierkette, die wir ja wirklich mit Ball halt wirklich spielen. Das ist ja dann keine Fünferkette mehr, die Außenverteidiger rücken sehr weit auf oder Ball fern ein. Also Jolie geht ja ganz oft ins Zentrum, füllt hinten auf. Er interpretiert halt diese zentrale Rolle mit einer unglaublichen Stabilität und das ist das, worauf ja auch ganz viel fußt von dem, was Thorsten Lieberknecht möchte. So das Zentrum zu. Sehr viel Dynamik bei Lautern, bei uns läuft ja eigentlich über die Außen, über die Schienenspielerposition, das sind bei uns die dynamischsten Positionen, wo am meisten geht. Kunze ist schon jemand, der, glaube ich, auch mit seiner persönlichen Findung rein in die Saison dafür gesorgt hat, dass der FCK sich jetzt auch auf hohem Niveau stabilisiert hat. Was Punkte angeht, die letzten 5 Spiele, glaube ich, 4 gewonnen sind es jetzt. Also das ist jetzt wirklich, man könnte schon fast von einem ganz guten Lauf sprechen. Und ich finde, das hat auch mit seiner Entwicklung zu tun, mit der Rolle, die er findet, dass man ihm jetzt auch das Risiko auch einfach mal zutraut, da ihn alleine auf die 6 zu stellen. Ist schon ein guter Spieler und auf jeden Fall ein Zugewinn. Und da haben wir auf jeden Fall uns qualitativ echt verbessert im Vergleich zu den Vorsaisons. Ja.
Zwei Sachen würde ich gerne dazu sagen. Erstens mal finde ich es bemerkenswert, dass Kunze nach 4 Spieltagen schon 4 gelbe Karten hatte, glaube ich, und jetzt erst gesperrt ist. Und zweitens, was einen guten Lauf angeht, es ist 2 Spieltage her, als wir chancenlos in Paderborn waren. Und am Samstag haben wir eine 2-0-Führung verspielt. Also da sieht man, wie schnelllebig das dann doch ist, so die Gefühle, die man so hat, was den Fußball angeht und den FCK.
Paderborn war aber auch ein Freakspiel. Das müssen wir wirklich mal sagen. Also wir kommen ja nachher vielleicht noch so ein bisschen so ein paar Daten, und das Paderborn-Spiel verzerrt ganz viel von dem, was wir sonst in anderen Spielen gesehen haben. Allein 4,99 Expected Goals Against. Das ist, glaube ich, der höchste Saisonwert aller Expected Goals überhaupt in der zweiten Liga war gegen Paderborn. Also da hatten wir auch einen Platzverweis. Ich finde es nicht so aussagekräftig.
Letzte Saison ging auch 5-3 aus und wir hatten auch 5 XG, glaube ich.
Ja, ja. Also das war ein irres Spiel, Freakspiel.
So, Paul, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Na, alles gut. Bei Kunze muss man natürlich noch dazu sagen, ich glaube, in der 19. Minute ist das, den muss er machen. Mhm. Also das finde ich eigentlich eine ganz gute Variante, wie dann der Ball da nochmal reingechippt wird. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt so die klassische Phrase, aber er war selbst überrascht. Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Oder er hat tatsächlich noch überlegt, legt er ihn quer oder schießt er direkt? Auf jeden Fall, also das Ding habe ich auch schon drin gesehen, und ich glaube, nicht nur ich, das ist jetzt was seine defensive Leistung nicht schmälert, aber irgendwie also ganz paradox ein bisschen zu dem passt, wie ich das immer wahrnehme. Gegen den Ball ist er super, mit Ball, schauen wir mal.
Passt er ja gut ins Team.
Querliegt. Ja. Eben. Dieser Typ, der großgewachsene Sechser, den wir ja mit Nihus das letzte Mal beim FCK gesehen haben, vor 2-3 Saisons, der jetzt in Heidenheim ist. Das hat man ja nochmal versucht zu reproduzieren mit Breithaupt, hatte ich so das Gefühl, letzte Saison. Das ging nur so bedingt auf, natürlich auch, weil es eben eine Laie ist und so weiter und so fort. Aber ich finde, also Kunze ist da wirklich wieder eine sehr gute Wahl, der diese Rolle echt gut ausfüllt.
Total. Sehe ich auch so. Und Nihus, glaube ich, kleiner Funfact, hat jetzt auch für Heidenheim dann auch das ein oder andere Spiel jetzt gemacht. Ich glaube, der wird jetzt rangeführt an die Mannschaft. Nach dem Kreuzbandriss ist der auf jeden Fall wieder am Start. Ich habe zumindest den Namen vernommen. Ich gucke jetzt nicht regelmäßig Heidenheim-Spiele, aber ich glaube, Jule Nihus spielt recht regelmäßig. Und ich würde übrigens auch sagen, dass der letzte Sechser dieses Formats tatsächlich Markus Karl war. Auch wenn man es damals, als es Markus Karl war, einfach nicht gewusst hat, dass man ihn irgendwann mal vermissen wird. Aber alles, was dann danach gekommen ist, war Versuch. Ja, war Versuch. Und für Nihus war es vielleicht noch 1-2 Saisons zu früh. Aber ja.
Ja gut, Nihus hat halt in der schlechtesten Abwehr der ganzen Liga gespielt. Und, das war doch hier diese Saison, wo wir oder die zweitschlechteste waren?
Ja, das war nicht
es
so.
Es verschwimmt irgendwie alles.
Ja. Ja.
Gut, du hast gerade schon Paul Cholli angesprochen. Wollen wir über den jetzt auch gleich noch rübergehen, oder wollen wir noch irgendwelche Szenen besprechen aus dem Spiel?
Also ich meine, wir können jetzt nochmal irgendwie die einzelnen Szenen durchgehen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass wir den Spielfilm machen. Vielleicht kurz noch was zu den Halbzeiten. Ich fand, in der ersten Halbzeit war der FCK schon, also war okay, dass man mit 1-0 in die Pause geht. Es war sehr abgeklärter Vortrag, fand ich. Mit Chancen auf beiden Seiten, aber jetzt nichts, wo man jetzt sagen würde, es muss in die eine oder andere Richtung gehen. Und dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir wieder so dieses Phänomen gesehen, was wir, finde ich, in meiner Wahrnehmung schon häufig gesehen haben in dieser Saison, dass durch fortlaufenden Spielverlauf dann irgendwann die Fitness zum Thema wird, die Frage der letzten Meter, der letzten Luft, und gleichzeitig auch die Wechsel, die Thorsten Lieberknecht dann regelmäßig bringt, die ganz häufig sehr viel an der Statik verändern und sehr viele Positionsrochaden zur Folge haben, und teilweise wechseln Spieler, zum Beispiel jetzt im Spiel Robinson, dann werden eingewechselt und wechseln dann noch zweimal die Grundposition, dann werden Zettel rumgereicht und so weiter. Also es wird da, glaube ich, auch ein bisschen absichtlich Chaos erzeugt. Ich kann es mir zumindest nicht anders erklären, um vielleicht auch einfach so ein bisschen Muster zu brechen, um das vielleicht auch zu lösen, was dem FCK ja immer so ein bisschen die letzten Saisons auch so begleitet hat, dass man sich so ein bisschen reinkrampft in ein Spiel und dann nicht mehr die Lösung findet. Da finde ich, versuche ich mir manchmal einzureden, dass Thorsten Lieberknecht tatsächlich diese Wechsel so einstreut, um auch die eigene Mannschaft ein bisschen aus der Balance zu bringen, um wieder selber auch unberechenbarer zu werden. Nicht um unbedingt die Qualität zu erhöhen. Ich finde, manchmal wird es mir auch ein bisschen, ich fand das beim Kommentar, im Spiel beim Sky-Kommentar. Ich finde das teilweise ein bisschen übertrieben. Ich finde, wir haben keine schlechte Bank. Auch wenn du einen Marlon Ritter bringen kannst, als Captain, als verdienter Spieler mit immer guten Werten in der zweiten Liga, wenn du den noch für die letzten paar Minuten noch reinschmeißen kannst, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Auf der anderen Seite wird es auch einen Grund geben, warum er nicht von Anfang an spielt. Ich meine, er ist Captain, also das hat schon auch was wahrscheinlich mit Leistung zu tun und mit der Frage, wie was Thorsten Lieberknecht von seinen Spielern erwartet. Und das scheint Ritter momentan nicht so gut erfüllen zu können wie andere. Sonst würde er ja spielen. Das wäre sozusagen die eine Erklärung. Und insgesamt, finde ich, wird die Bank ein bisschen überbewertet. Also dann irgendwie der Sky-Kommentator meinte so, was da noch auf der Bank sitzt, Abiyama und Tetschi. Und ich denke mir so, hey, die waren beide letzte Saison verliehen. Der eine in die dritte Liga, der andere in den Abstiegskampf der zweiten Liga. Wenn du vor der Saison eine Umfrage gemacht hättest, unter FCK-Fans hätten wahrscheinlich 80% gesagt, ja, auch weiß ich nicht, Abiyama könnte man schon noch abgeben. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie mega Potenzial auf der Bank schlummert, was bei jedem anderen Liga-Konkurrenten in der Startelf wäre. Sehe ich jetzt nicht so. Ist keine schlechte Bank und es kommt bestimmt auch nochmal ein neuer Input so, wenn man jemanden einwechselt, aber ich finde es manchmal ein bisschen so, mit dem ganzen Hype dann die Bank auch so zu hypen, finde ich manchmal etwas, ja, drüber.
Wir müssen vielleicht die Leute noch kurz abholen, bevor Paul da sich dazu verhalten darf, was du gerade monologisiert hast.
Entschuldigung.
Also in der 56. kommt Robinson, heißt du übrigens, nicht Robinson, wie ich jetzt gelernt habe. Ne? Robinson kommt für Kim und in der 77., also gute 20 Minuten später, kommt Kleinhansel für Haas und Weckesser für Bretagien. Und Weckesser geht dann komischerweise auf die LIV-Position und Kleinhansel spielt auf der linken Schiene. Mhm. Was ich insofern merkwürdig fand, als dass Kleinhansel in der Vorbereitung ja auch häufiger schon LIV gespielt hat und Weckesser meines Wissens nicht. Robinson ist dann quasi eins weiter nach vorne gerutscht auf die Sechserposition. Neben Kunze dann? Ja, ne? Kunze ist drauf geblieben, glaube ich, ne? Bis zum Ende. Vielleicht auch schon mal, um sich warm zu spielen für das kommende Wochenende, wenn er Fabian Kunze wird ersetzen müssen.
Vielleicht.
Und ich gehe davon aus, dass Robinson nämlich spielen wird.
Das glaube ich auch. Ich habe es trotzdem auch so empfunden, dass die Wechsel so ein gewisses, ich sag's jetzt mal, nenne es jetzt mal Chaos reingebracht haben. Also auch gerade mit den Zetteln, gute Beobachtung. Es ging ja bei beiden Wechseln in der Defensive ging jeweils ein Zettel rum und es musste erstmal dirigiert werden und kurz besprochen werden. Das war auch für ein paar Momente, schien es zumindest auch sehr, sehr unklar zu sein, wer jetzt wo eigentlich genau hin muss. Das hat sich dann relativ schnell orientiert. Ich fand Robinson tatsächlich hatte ein paar ganz gute Szenen in den Zweikämpfen, aber so vom Raumverständnis her war das ganz merkwürdig. Also er hatte ein paar Mal wirklich ein ganz komisches Stellungsspiel irgendwie. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es durch Weckesser unbedingt arg viel besser geworden ist, was jetzt aber gar nicht an ihm liegt, sondern das war einfach eine Phase, in der der KSC einfach mit unheimlich viel Wucht kam. Und ich hatte das Gefühl, man hat sich da in dieser Phase ja einfach viel zu weit nach hinten komplett reindringen lassen. Es haben dann auch teilweise die Abstände so gar nicht mehr gestimmt. Und dadurch wurde es dann im KSC auch so ein bisschen leicht gemacht. Über das 2-2 können wir jetzt vielleicht auch gleich nochmal sprechen, wenn ihr dann sowieso über Pojoli sprechen wollt. Aber das war für mich so ein Sinnbild. Man verliert irgendwo vollkommen unnötig den Ball, aber dann stimmt es irgendwie gar nicht mehr so richtig. Und beim 2-2 hat man danach ja auch die eine oder andere Kritik an Weckesser lesen können von FCK-Fans. Ich sehe das gar nicht so dramatisch. Was soll er machen? Also wenn er früher auf den Ballführenden drauf geht, gibt er seinen Mann innen frei, dann kommt der Pass halt einfach zwei Momente früher. Der hat noch mehr Zeit, sich quasi die Ecke auszusuchen. Ich finde, er macht da fast noch das Beste draus, indem er ihn fast noch abdrängen kann. Dann kommt da trotzdem der Pass, der aber schon schwer genug ist. Die Verwertung ist dann noch schwerer, aber die ist dann natürlich perfekt. Von Eckloff war es, glaube ich, zum 2-2. Das macht er natürlich super, aber ich fand das tatsächlich von Weckesser gar nicht so schlecht, wie es dann teilweise gemacht wurde.
Und ich finde auch, um mal hier zum Thema Kacktor zu kommen, weil Christian Eichner ja unsere beiden ersten Tore als Kacktore bezeichnet hat bei der Pressekonferenz hinterher. Ich finde, was Lacrisi, der ja offenbar ein Riesentalent ist. Das ist auch wieder so eines dieser Riesentalente, von denen ich dann irgendwann mal zum ersten Mal höre, aber alle anderen scheinen sich schon zu kennen, ich nicht. Der macht ja eigentlich alles falsch vom 2-2. Ne? Er dringt natürlich in den Strafraum ein, aber dann kippt die ja nach rechts raus. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. So, entweder gehst du geradeaus oder du kippst halt nach links Richtung Tor und spielst den dann. Er macht's dann gut, ob es gewollt ist, da wird er hingestellt. Aber also wenn unsere beiden Tore Kacktore waren, dann kann man auch das besser machen, das 2-2, sagen wir so.
Also ich fände halt einfach beim 2-2, wenn wir jetzt da mal bei bleiben, müssen wir über Paul Joly sprechen erstmal, weil der rechts vorne den Ball verliert, auf dem Flügel in einer völlig unnötigen Situation ins Dribbling geht, obwohl es mehrere Passoptionen gegeben hat. Es war völlig Banane. Also das war eine der Situationen, wo man sagen kann, da hat er offensiv eine falsche Entscheidung getroffen. Und dann, ich habe es mir wirklich noch ein paar Mal angeguckt, in Realgeschwindigkeit und auch immer wieder pausiert. Es ist eigentlich eine 3-gegen-3 Situation. Es ist eigentlich nicht, eigentlich ist es sogar eine 4-gegen-3 Situation, weil niemand von Karlsruhe nachrückt. Also 4 FCK, zumindest im letzten, wenn man vom Tor aus zählt, die letzten 7 Spieler. Davon sind 4 Lautere. Das kann man schon besser verteidigen und ich glaube auch, dass es 2 Gründe hat. Das erste ist, Erik Bekesser und Klein Hansel haben die linke Seite neu gebildet. Dann gab es Abstimmungsschwierigkeiten. Die gab es auch in der eingespielten Kette schon. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass eine Übergabe nicht funktioniert oder dass der Gegenspieler nicht aufgenommen wird, dass der Weg nicht mitgegangen wird. Da ist man einfach zu weit weg. Da ist man zu weit, zu körperlos unterwegs. Und dann kommt das dazu, was David gesagt hat, dass es auch total unkonventionell vorgetragen war, dieser Konter. Und dann zusätzlich einfach dafür gesorgt hat, dass sich alle ein bisschen so nach innen orientieren. Und dennoch der Ball irgendwie dann nach innen kommt und dann mit dem ersten Kontakt einfach auch schön verarbeitet wird.
Eckloff macht das gut dann.
Aufs kurze Eck, wo man auch, also Julian Kral, das eigenes Thema, vielleicht können wir die Tüte auch nochmal irgendwann aufmachen. Aber ich finde manchmal, wenn du so denkst, so hält er diesen einen, ich weiß gar nicht mehr in welcher Minute es war, aber relativ früh im Spiel, hätte 1-1 sein können, den er da so rausfischt irgendwie mit dem Arm unten noch. Und wer war das denn vom KSC, der diese
34.
Chance hatte?
Minute war das, glaube ich, ne? Als er diesen mit Aufsetzer, so, also er produziert quasi den Aufsetzer.
Mhm.
Wo der Karlsruher den Ball quasi über seinen Gegenspieler hebt, weiß jetzt leider auch nicht mehr, wer das war. Genau, und dann zieht er quasi aus kurzer Distanz ab. Ich habe jetzt leider auch den Karlsruher nicht vor Augen, aber den hält er tatsächlich sehr, sehr stark. Aber das ist für mich so ein Beispiel, wenn ich da jetzt, ich will dich nicht abgrätschen, nur ganz kurz das einschieben. Cool, in dieser Phase, das war für mich so sinnbildlich auch Julian Kral, denn das war eine ganz, ganz kitzlige Situation, fand ich. Da kam der KSC ziemlich auf. Die hatten schon davor die eine oder andere gute Annäherung, haben den FCK wieder sehr weit hinten reingedrängt bekommen. Und dann entsteht diese Situation, wenn ich das jetzt von der Abfolge noch genau richtig weiß, dass Kral den Ball schnell rauswerfen will. Shahin checkt zu spät, was da eigentlich kommt. Hat mich ein bisschen an diese Elversberg-Situation, nicht ganz so dramatisch, aber so ein bisschen daran erinnert. Und sofort ist der Ball weg und es kommt sofort der Gegenangriff. Mhm. Am Ende entschärft er es dann super gut stark, aber das war für mich Kral in diesen paar Sekunden wirklich so zusammengefasst, in einer Nutshell, sagt man, glaube ich, ne? Ja. Erst dieser furchtbare, blöde Fehler wieder, auch warum macht er das Spiel in dem Moment schnell, beruhigt es, nimmt er die Zeit oder wartet halt einfach ein bisschen ab, bis sich alle postiert haben, aber nee, er will dann schnell abwerfen oder ausrollen und dann aber natürlich eine Monsterparade, also den hält er ja wirklich stark und ich bin auch der Meinung, weil davor ist ja noch dieser Seitfallzieher, da hat dann Lieberknecht auch gelb gesehen, weil er fand, das war ein gefährliches Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob das weggepfiffen worden wäre. Ich weiß es nicht. Insofern war die Parade schon wichtig von Kral dann, weil das sichere 1-1 gewesen wäre. Ja, ja. Da müssen wir allerdings auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Das will ich nur noch kurz mit reinschmeißen. Was Ivan Pretain da eigentlich macht. Habt ihr diese Situation vor Augen? Da kommt dieser hohe Ball.
Der springt nicht hoch?
Der verweigert komplett den Kopfball. Ja. Der geht ran und dann geht er macht es nicht noch mal seinem Gegenspieler irgendwie schwer, sondern er geht noch 2 Meter zurück und schaut zu. Ja, mal schauen, was daraus jetzt wird. Das war von vorn bis hinten ganz, ganz merkwürdig. Geht dann auch noch, glaube ich, weiter, oder es ist noch davor, diese Szene mit diesem ganz hohen abgefälschten Ball, den Haas ins Auslaufen lassen will. Da kommt noch ein Karlsruher ran, macht den Ball wieder gefährlich. Also, es war eine ganz wilde Phase. Und da, wie gesagt, würde ich mir dann halt auch mal, um jetzt wieder zurückzukommen, auch mal einen Keeper wünschen, der in so einem Moment dann einfach mal den Ball eben auch hält und dann eben nicht denkt, wir müssen jetzt hier sofort wieder in den Gegenkonter gehen. Das sind so für mich manchmal typische Kral-Momente.
Mhm. Für mich vielleicht auch wieder das, was wir vor der Saison schon mal so ein bisschen gemutmaßt haben, dass vielleicht diese 8-Sekunden-Regel, die jetzt ja auch durchgesetzt wird, also Torhüter darf den Ball nur 8 Sekunden in der Hand halten, das Spiel auch von einem Julian Kral doch schon deutlicher verändern wird, als wir es vielleicht denken. Also Julian Kral hat sich jetzt in der Vergangenheit nicht dafür ausgezeichnet, den Ball wahnsinnig schnell zu machen in vielen Situationen. Also mal den schnellen Abwurf zu suchen oder mal zu versuchen, den Ball nicht komplett planlos zu pölen, sondern vielleicht mal mit einem Dropkick irgendwie in den Raum zu spielen oder sowas. Das war jetzt nicht das, was er gemacht hat. Das muss er jetzt machen, weil er einfach weniger Zeit hat, den Ball zu halten, weil er den Ball definitiv nicht am Fuß haben will. Also das ist ja eine Sache, die sehr deutlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast gehört habt mit unserem Torwarttrainer, wo es auch nochmal um die Fähigkeiten von, ich glaube SBR war es auch, um die Fähigkeiten von Julian Kral geht, wo er gesagt hat, ja, er sieht das auch, er hat im Fuß schon noch Verbesserungspotenzial, aber ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich finde, man sieht schon, dass man unter Markus Anfang es versucht hat, auch teilweise unter Thorsten Lieberknecht, dieses Thema Spielaufbau mit Torhüter, mit Ball am Fuß zu probieren, und es ist einfach nicht das Spiel von Julian Kral. Das klappt nicht. Jeder, auch gute Torhüter, machen mal im Aufbau einen Bock. Und da geht auch nicht jeder Pass vertikal schön flach dann da an, wo er soll. Aber bei Julian Kral ist die Quote schon relativ hoch. Also, wenn er den weiten Ball spielt, seine Streuung, wenn er den kurzen Ball spielt, seine Fehlerquote. Und ich glaube, er versucht sich jetzt über diese Abwurfgeschichten, dann dieses schnelle Umschalten, was ja auch ein Element ist, im Lieberknecht-System sozusagen, da einfach eine neue Option zu schaffen, die er einfach mit den Füßen nicht hat. Und ja.
Aber das sehe ich gar nicht. Ich sehe es eher, dass er jetzt seit Lieberknecht ist, zumindest in dieser Saison, letzte Saison war es ja, aber glaube ich auch schon in den letzten Spieltagen, dass Lieberknecht versucht hat, Kral weitgehend rauszunehmen aus allem, was irgendwie Spielaufbau ist. Mhm. Und diese Saison habe ich den Eindruck, er pölt einfach wirklich jeden Ball.
Ja, ja.
Also gegen Bochum war das ja pervers, ey. Der hat ja alles einfach irgendwo hingepölt. So, Hauptsache weit weg. Und das soll er auch bitte machen. So, hoch und weit bringt Sicherheit in dem Fall, glaube ich tatsächlich. Das Problem ist nur, dass er, also hin und wieder kann man das ja einstreuen, dass man was anderes macht. Er macht es halt in den falschen Situationen. Ne? Er hat es jetzt gegen den KSC ordentlich versaut, gegen, was war das, Elversberg, glaube ich, ne? wo er Chumfy überrumpelt. Und wir dann das 1-0, glaube ich, fangen, wo es auch schnell machen wollte, wo plötzlich eben nicht mehr wegpölt. Mhm. Also irgendwie stimmt da halt auch, ne, wenn die ganze Mannschaft damit rechnet, der Jule, der haut das Ding so und so vorne rein und dann kommt es halt plötzlich kurz, ist halt schwierig.
Ja, ja, was dieses Elversberg-Ding fand ich auch so schlimm oder dramatisch gemacht hat, dass es ja in dem Testspiel gegen Rom genau so eine ähnliche Situation schon gab, nach der wohl auch von Lieberknecht nochmal die Devise kam, dann hau das Ding in so Momenten einfach vor oder sonst wohin, aber halt mach nicht irgendwelche Spirenzien, und das ist dann halt in Elversberg genau nochmal passiert. Und ich weiß jetzt auch nicht, jetzt hier gegen Karlsruhe, vielleicht, weil der Ball ja auch auf Sahin gehen sollte, hat er nicht damit gerechnet, dass Sahin schon wieder den Vorwärtsgang, wie es ihm ja jetzt in diesem Spiel aufgetragen wurde, ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber irgendwie schon eingelegt hatte, und dann ist das irgendwie zusammengekommen. Aber es ist halt so, ich glaube, mit Ball kann ich mich bei Kral tatsächlich nur an ein wirklich gutes Spiel erinnern, das war letzte Saison in Nürnberg, als er den, nee, das war doch letzte Saison in Nürnberg, dieses 0-0, was der Club eigentlich klar gewinnen muss. Da hatte ich tatsächlich mal das Gefühl, da hat aber einer wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, weil er da eine ziemlich große Sicherheit und Ruhe am Ball hatte, auch so in der Ballverteilung, auch unter Druck. Aber das habe ich danach ehrlich gesagt nie mehr wieder von ihm gesehen, was schade ist. Weil ich glaube, dass in der heutigen Zeit, auch wenn Lieberknecht da vielleicht nicht so viel Wert drauf legt, es ist trotzdem ein Element, auf was man eigentlich nicht so unbedingt verzichten sollte. Ich würde aber gern, Entschuldigung, nee.
Nee, ich wollte sagen, es geht einfach auch gar nicht mehr ohne, vor allem einfach mit den Regeländerungen, die wir hatten. Also auch dadurch, dass der Gegner nicht in den Strafraum eindringen darf, die eigenen Spieler aber, wenn beim Abstoß, dürfen sie ja, also damit nimmst du dir einfach ein Element. Wenn du nur den langen Ball wählst, nimmst du dir ein Element, einen sicheren Spielvortrag zu machen. Und irgendwann, also vielleicht nicht jetzt und vielleicht nicht in der jetzigen Situation, aber perspektivisch muss man sich, glaube ich, schon die Frage stellen, finden wir da einfach noch eine zusätzliche Möglichkeit mit Ball, und dafür braucht es den Torhüter.
Was ich ihm noch entlastend rüberwerfen würde, ich finde auch, dass jetzt gerade in Karlsruhe, ist mir das nochmal aufgefallen, er natürlich auch direkt in der Linie vor sich nicht unbedingt die allerballsichersten Spieler hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mhm. Sirch natürlich, aber Sirch kann jetzt auch nicht rund um die Uhr quasi anspielbar sein. Kim fand ich sehr, sehr fahrig mit Ball, hatte gleich schon in der ersten Minute das erste Mal, dass er so einen ganz einfachen Pass auf Haas auf den Flügel raus ins Ausschiebt. Das hat er dann später noch zwei, dreimal drin gehabt. Ja. Weiß nicht, ob der überspielt war, aber ich fand auch seine Performance gar nicht gut. Der wurde auch teilweise mehrmals überlaufen. Klar, er hat vor dem 1-0, ist er der den ersten Schuss abgibt, der geblockt wird, worauf dann Haas dann eben seinen Schuss abgibt. Aber das alleine macht er jetzt nicht ein gutes Spiel als Innenverteidiger aus. Also ich fand, da war er schon schwach. Er war ja dann wohl auch angeschlagen, deswegen musste er auch ausgewechselt werden. Ja, aber ich glaube, auch Elvedi ist jetzt nicht der, dem man immer den Ball blind geben kann als Torhüter. Also da, glaube ich, hat Kral natürlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Gerade wenn er noch Sahin einer wäre, dem man oft dann eben zu oder anspielen kann, wenn der weiter weg ist. Kunz ist es, glaube ich, auch keiner, dem man jetzt unbedingt den Ball unbedingt im Aufbau zuspielen würde. Genau, das wäre, glaube ich, noch so ein Punkt, den man ihm geben muss.
Absolut. Also ich finde auch nicht, dass man immer den flachen Aufbau wählen muss. Aber du kannst natürlich auch einen langen Ball einfach aus dem eigenen Ballbesitz heraus auch anders vorbereiten, sage ich mal. Klar. Also der muss nicht vom Torhüter gespielt werden. Wenn den ein Lukas Ziyech spielt, hat er höhere Qualität. Und gerade wenn wir die diagonalen Verlagerungen, die ja allenthalben Element sind, gegen sich ja etwas tiefer und vorne aggressiv auflaufende, positionierende Mannschaften, ist ja die lange Verlagerung diagonal ja schon auch ein Mittel. Die spielt ja Ziyech ganz gut, die kann auch Kim. Aber Kral nicht. Und das ist halt einfach so ein bisschen das Problem. Und damit nimmst du dir halt auch einfach eine Option. Und wenn du einen Abstoß hast und du legst ihn halt einfach Ziyech hin und der spielt dann aus dem eigenen Strafraum heraus den langen Ball, hast du auch nicht viel gewonnen. Also eigentlich wäre es schon sinnvoll, du würdest es noch irgendwie hinkriegen, über ein paar Automatismen, über einen Spielansatz, vielleicht noch ein Stückchen weiter nach vorne zu kommen und dann einen langen Ball vielleicht dann auch von einem Jimmy Jahin spielen zu lassen, der das dann halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in einer guten Qualität hinbekommt. Im Gegensatz zu den von dir benannten, Paul. Ja. Also man nimmt sich dadurch einfach ein paar Optionen, finde ich. Aber ich glaube, das weiß Julian Kral auch und das weiß auch der Torwarttrainer, das hat er auch deutlich gesagt. Also dass das nicht jetzt seine Mega-Qualität ist, aber dass er eben auf der Linie und in der Strafraumbeherrschung mit, hat er auch zugelegt und auf der Linie definitiv zu den besseren Torhütern in der zweiten Liga gehört. Er hat jetzt nicht Top-Torhüter gesagt. Ich glaube, das hat er auch bewusst nicht so gesagt.
ist aber, mir auch aufgefallen, ja.
Aber er ist halt, vieles von dem, was Kral hält, sieht wahnsinnig spektakulär aus. Aber ich finde, er ist auch, ja, er hat auch in den letzten Spielen ein paar Mal den Ball nach vorne abgewehrt, wo es vielleicht auch seitlich hätte möglich sein können, Fehlentscheidungen getroffen. Ja, aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Also wir haben einen guten Torhüter und das passt so.
Und es ist schon so, dass wir das Spiel am Samstag nicht gewonnen hätten, wenn Jule Kral nicht so überragend gehalten hätte, dann auch in vielen Situationen. Paul, du hast ein paar genannt. Aber man muss die Dinge halt auch beim Namen nennen. So, ne? Es gibt einfach doch. Und wir haben tatsächlich vor der Saison haben wir, glaube ich, schon drüber diskutiert, ob das wirklich unser zukünftiger Torhüter sein sollte, wenn wir denn den Aufstieg tatsächlich anpeilen wollen würden.
Ich muss mich übrigens noch minimal korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, diese Situation mit dieser Riesenparade, die beginnt, weil er auf Sahin den Ball schnell spielen will. Das ist zwar unmittelbar, also es ist direkt nacheinander passiert, aber dazwischen gab es auch diesen Schuss, den er dann super über die Latte lenkt. Das war jetzt nicht genau die gleiche Szene, Entschuldigung. Also nicht, dass das jetzt irgendwie falsch war, aber es war im Grunde diese Szenenabfolge rund um die 30. bis 35. Minute, die da so zusammengehört. Aber David, jetzt hab auch ich dich ein bisschen weggeleitet von deiner Frage, ob es Kacktore waren oder nicht, sorry.
Achso, sollen wir das besprechen, ja. Ich hätte so über Paul Joly gesprochen.
Ja, mach aber, doch mal, ich habe schon mal angefangen.
Genau, Paul Joly macht natürlich den Fehler. Ich würde gerne generell über Paul Joly sprechen, der ja inzwischen dann auch, wenn ich mir die Foren im Internet so angucke, durchaus ein Publikumsliebling, glaube ich, ist. Und ich finde, man muss da wie so oft beim FCK, wenn es um die besten Spieler geht, die dann plötzlich, wo sie alle wundern, warum Tomiak nicht bei Borussia Dortmund unterschreibt und warum Ziyech nicht schon längst bei Bayern Stamm spielt und so, muss man vielleicht die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ich finde, Paul Joly ist ein wahnsinnig guter Rechtsverteidiger. Und es ist ja offenbar wirklich so, dass wir den als Reaktion auf Simon Asters Verletzung geholt haben. Ich hätte ja gedacht, dass wir mit dem eh im Gespräch waren und dann ging es halt schneller. Aber offenbar war das ja nicht so, wie er bei transfermarkt.de, glaube ich, im Interview gesagt hat. Mhm. Nach vorne, super, ey, und die Flanken, die er schlägt, super, ein Riesen-Impact in der Offensive. Aber was ich da defensiv teilweise sehe, das lässt mir echt die Haare zu Berge stehen. So, mir ist das gegen Münster lustigerweise extremstens aufgefallen, was ja wirklich ein überragendes Spiel war vom FCK, weil die Münsteraner auch echt kein Land gesehen haben. Aber sobald, und auch gegen Bochum ist mir das auch aufgefallen, Karlsruhe müsst ihr mir sagen, was mir nicht gefällt ist, sobald Paul Joly den Ball auf seiner Seite sieht, rennt der hin. Das ist, also gegen Münster ist nicht in der Lage gewesen, in diesem Spiel diese Räume auszunutzen. glücklicherweise. Und wir haben sie auch gut zugestellt, weil es hinten dran dann ganz ordentlich funktioniert hat. Und Bochum, habe ich schon gesagt, spielt oder ohnehin gespielt wie ein Absteiger, finde ich. Es war wahnsinnig schwach. Die haben sich da auch schöner geredet, finde ich, als sie letztlich waren. Aber da tun sich Räume auf teilweise. Das geht eigentlich nicht so. Das finde ich wirklich, wirklich schwierig. Es hat schon so ein bisschen Puchatsch-Vibes. Oh, nicht ganz Gott. So schlimm,
jetzt
aber
geht das wieder los.
Nicht ganz so schlimm.
Du hältest, weißt du, ich bringe jetzt mal hier ein bisschen Schärfe rein, David. Du hältest jeden Außenverteidiger. Nenn mir doch mal einen guten. Du bist nur am Haten. Dann ist er dir, aber defensiv und hier und da. Ist ja eigentlich mal aufgefallen. Wenn ich das jetzt mal ganz kurz.
Nein, man kann ja Fehler machen. Aber das ist schon echt auffällig, dass er wirklich, der rennt immer auf den Ball.
Der hat eine Dynamik, der bringt Bewegung rein, der rennt nach vorne, der schaltet um. Hast du das Tor von Paul Joly in, was war das? Gegen wen hat er getroffen? Gegen Bochum? Was, Bochum?
Er hat gegen Bochum getroffen, weil Abiyama eigentlich schießen will, aber das überhaupt nicht
hingekriegt. Ja, aber
fällt der Jolie vor die Füße.
Aber hast du dich mal gefragt, warum Jolie da ist, wo er ist? Hast du die Situation mal gesehen? Der sieht, der Ball besitzt, wir haben eine Transitionsphase, der Ballbesitz wechselt und der läuft sofort los und nimmt seinem Gegenspieler, der ihm noch so ein bisschen hinterher trappt, gefühlt 3 Meter auf 1 Meter ab. So, und zieht durch, geht vorne rein. Das ist das, was uns jahrelang gefehlt hat, dass die Leute in den Strafraum eindringen, dass die Außenspieler, unsere Schienenspieler, ihre offensiven Positionen selbstbewusst und proaktiv interpretieren, nach vorne, mit Bock vorne reingehen, auch mit einer gewissen Risikobereitschaft, weil sie auch wissen, dass hinten dran die Dreierkette absichert. Wir haben ja, und das will ich jetzt auch nochmal ganz kurz sagen, eigentlich ihr lacht. Aber ich muss es sagen, ihr habt, das sind ja de facto keine Außenverteidiger, was wir haben. Das sind ja doch, also Schienenspieler gibt es ja auch unterschiedliche Rolleninterpretationen. So. Und das, was Lieberknecht hier anbietet, ist eigentlich eine Dreierkette mit Ball. Das hat nichts mehr mit Fünferkette zu tun, das sieht man schon in den Einwürfen. Die Einwürfe von rechts macht Luka Sirch, die Einwürfe von links macht Kim. Das machen nicht die Außenverteidiger, weil sie mit Ball keine Außenverteidiger sind. Mit Ball sind sie Flügelspieler und sie erzeugen vorne und Joly vor allem durch intelligentes Stellungsspiel, auch im Zentrum, wenn er ballfern ist, zieht er immer ins Zentrum und deckt hinten ab und ist gleichzeitig auch noch Antreiber und drückt nach vorne und schiebt an. Und das ist eine komplett andere Rolle. Da ist die defensive Rolle von Paul Joly und auch von Mika Haas ist nicht so intensiv, wie das unter Markus Anfang in der Fünferkette war. Und die defensive Stabilität bei Lieberknecht entsteht durch weniger, es ist immer noch da, aber weniger Dynamik in den drei Innenverteidigerpositionen. Die halten das Zentrum zusammen mit Kunze. Das sind die 4 Spieler, die da hinten den Laden dicht machen, zentral. Und die Außenverteidiger rücken eigentlich fast nie beide komplett runter, sodass wir eine Fünferkette sehen gegen den Ball. Die laufen an, die ziehen raus, die sind aktiv in der Verteidigung, die sind gut im Pressing. Und Paul Joly ist ein toller Flankengeber, der bringt eine Qualität in die Flanken rein, die wir seit Jahren nicht gesehen haben. Also auf der rechten Seite, weil links hatten wir ja Pucher, ne? Aber rechts haben wir diese Qualität, finde ich, jahrelang nicht mehr so gesehen. Das war vielleicht nochmal irgendwie ein Zimmer in Hochform, der das in ähnlicher Qualität noch hingekriegt hat, aber dann kam lange nichts. So, und das ist etwas, da sollten wir uns sehr drüber freuen. Ich finde, wir haben aktuell mit Paderborn, mit Mika Haas und mit Paul Joly die aktuell formstärksten Schienenspieler.
Also, Paul, für den nächsten Besuch, merke dir, wenn du Seppi auf die Palme bringen willst, dann sag irgendwas Negatives über Puchacz oder jetzt auch offenbar über Joly, weil wenn jemand mega geil ist, dann kann man auch mal Schwächen übersehen. Nein. Also im Ernst, ich habe ja alles, was du gerade positiv hervorgehoben hast, habe ich ja vorher auch schon gesagt. Ich sehe das ja auch und ich freue mich ja, dass er da ist. Nichtsdestotrotz ist das schon, das ist dann auch kein geplantes Anlaufen dann auch teilweise. Gut, Münster war halt auch wirklich schlecht, so, okay. Aber das ist schon, ja, du, bisher funktioniert's meistens, ne? Gegen Bochum, das Anschlusstor, das 3:1 war das dann, glaube ich, geht auch auf seine Kappe. Also so viel, so ehrlich müssen wir dann auch sein, ja. Weil er da auch schon gar keine Spannung mehr hat einfach. So, und dann möchte ich sehen, wenn Bochum dann noch das 3-2 hinkriegt, wie es dann brennt.
Ja, wer viel
oder
macht,
oder sogar der 2-1, macht, ich weiß gar nicht.
Wer viel macht, macht auch
wer viel Fehler. Wer viel macht, macht Fehler. Ja. Auch das haben wir bei Puchert schon ganz oft gehört, alles klar.
Ja, ist halt so. Mein Gott.
Also, wenn du sagst, das hat man schon lange nicht mehr auf der rechten Abwehrseite gesehen, dann würde ich gerne mal wissen, was du gegen Domi Schad hast. Nein, also Hercher fand ich noch zu Drittliga-Zeiten tatsächlich so ein bisschen einer, der sowas, also jetzt natürlich auch noch mal in einer anderen Rolle, aber das auch immer ganz gut gemacht hat auf der rechten Abwehrseite. Ich glaube wirklich, dass Jolie so eine Art Publikumsliebling ist, liegt da einfach daran, dass man ihn offensiv einfach ganz oft sieht. Und ich meine, er harmoniert auf eine Weise mit Bretagne natürlich gut, dass er schon recht gut flanken kann und jetzt, glaube ich, schon 4 Tore für Bretagne aufgelegt hat. Das ist natürlich jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, was jetzt 4 Tore für Bretagne, auf jeden Fall hat er schon 4 Vorlagen und in Fürth damals, weiß ich noch, war er ja auch gleich im Strafraum mit dabei. Jetzt das Tor gegen Bochum halt auch. Ich glaube, sowas fällt dann halt einfach auf und dann findet man so jemand natürlich auch toll, gerade so mit Dynamik. Das meine ich auch immer, wenn man so sagt, dass Lieberknecht Fußball ganz gut auf den Betzenberg passt, ja, weil halt einfach wahnsinnig viel gelaufen wird. Also es ist so Tiefe und Überfall so manchmal ein bisschen. Jetzt nicht Überfall Fußball, aber es geht eben manchmal doch sehr schnell eben runter die Linie und das, glaube ich, kommt immer ganz gut an. Ich finde, bei Jolie ist es im Vergleich zu Haas ganz interessant, dass er das ein bisschen anders nochmal spielt. Haas ist ja, weiß nicht, ob ihr mir widersprechen würdet, aber ist ja schon sehr oft sehr weit draußen und flankt so aus dem Halbfeld, geht aber selten mal wirklich richtig durch, finde ich. So dass er jetzt mal, wie jetzt da vorm 1-0 wirklich mal da auch steht und schießt, kommt er jetzt gar nicht mal so oft vor. Bei Jolie finde ich, das passt mal ganz gut mit Sirch, der ja auch mal den Turbo von hinten raus anwerfen kann. Gerade aber auch, wenn er vor sich zum Beispiel jetzt Güte oder auch Ritter hat, der dann mal ganz an die Seitenlinie geht, dann kann er eben auch mal einrücken in den Halbraum. Und ich finde, da hat er schon Qualitäten, weil er eben doch schon dynamisch ist, auch gewisse Dribbling-Fähigkeiten hat, auch sehr gut dann den Ball nochmal durchstecken kann mit Tempo. Und ja, ich glaube, deswegen kommt er da so offensiv eben auch ganz gut zur Geltung. Mhm. Aber defensiv sehe ich es tatsächlich auch so ein bisschen ähnlich. Da ist noch Luft nach oben und er ist dann, finde ich, sehr oft, lässt er sich sehr einfach aus dem Spiel einfach nehmen. Also sei es durch einen Doppelpass, wenn irgendwie die Gegner weit oben stehen, oder eben auch, er lässt sich einfach ausspielen. Gegen den KSC, finde ich, hat er auch das ein oder andere Mal wirklich Glück, dass er auch das Foul für sich gepfiffen bekommen hat, wo man auch hätte sagen können, das hätte aber auch weiterlaufen können. Und dann sieht es nämlich wie auf der linken Seite manchmal mit Kim Haas aus, dass da eben dann der Gegner durchbricht. Es ist dann tatsächlich, finde ich, öfter jetzt gegen Karlsruhe über die rechte Seite passiert. Also über die rechte Seite des KSC, weil eben Kim wirklich nicht den allerbesten Tag hatte und irgendwie war dann halt öfter durchkommen. Absolut. Aber ich sehe das schon auch so, dass bei Jolie defensiv das nicht immer alles ganz so solide ist.
Es gibt in der ganzen Mannschaft Verbesserungspotenziale bei jedem einzelnen Spieler. Ich glaube, da spielt keiner an seinem absoluten Limit. Und ist auch gut so, dann haben wir ja noch ein bisschen was zu erwarten. Vielleicht, wenn die Mannschaft ja funktioniert, dann kann sie sich noch so 10% steigern, dann wird noch geiler. Ist doch geil. Auch beim 1-2 von Karlsruhe muss man Jolie einen Fehler machen. Da ist er viel zu passiv. Also wie er da in den Zweikampf reingeht, das ist sehr, sehr Bezirksliga-Niveau. Und lässt sich da mit einer einfachen Körpertäuschung einfach ganz leicht aussteigen. Dann wird es ein bisschen überladen im Dreieck. Schön auf der rechten Seite ausgespielt, tief gespielt, rein. Kral und dann Nachschuss drin. Also auch da muss man über Passivität reden. Ich sage auch nicht, dass er der perfekte Spieler ist. Ich sage einfach nur, dass er Qualitäten mitbringt, die wir brauchen. Vor allem offensive Qualitäten, die wir brauchen, weil unsere Schienenspieler unsere offensiven Elemente sind, die Dynamik reinbringen können. Und in unserem aktuellen Spielsystem auch eigentlich die einzigen sind, die das tut, also denen überhaupt die Möglichkeit dafür offen steht. Von der Positionierung und von den Raummöglichkeiten, die sie haben, und dann müssen sie auch mit ein bisschen Risiko spielen, dann sehen sie vielleicht auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen schlechter aus. Ich finde es einfach toll, dass wir wieder einen Spieler haben, der es hinbekommt, aus dem Spiel heraus eine Flanke an den zweiten Pfosten zu bringen. Ich glaube, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen beim FCK. Also die werden sonst entweder locker abgefangen oder scheitern am ersten Mann. Mika Haas muss definitiv noch ein bisschen an seiner Flankenqualität arbeiten. Der ist aber auch noch ganz, ganz jung. Der hat noch ganz viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Aber da oder auch, wenn man sich an die letzte Saison von Erik Weckesser teilweise Szenen an, da ist ja gefühlt jeder Ball am ersten Mann hängen geblieben und hat keine Höhe, hatte keine Schärfe. Und das macht Jolie mit einer großen Ruhe. Ich finde, er hat auch eine gewisse Ruhe am Ball, hat Ruhe auch unter Druck. Und das ist was ich sag jetzt mal, dieses für mich einen guten Spieler ausmacht, dass er unter Druck nicht bricht und dass er sich eine gewisse Ruhe bewahrt, die die er dann, ja, oder auch einen kühlen Kopf bewahren kann. Und ich glaube, da können wir noch von Jolie schon noch einiges erwarten. Ich finde, der bringt die Anlagen mit, zu einem Top-Außenverteidiger zu werden in der zweiten Liga.
Und? Daran anschließend würde ich noch dazu sagen, ich stimme dir da weitgehend zu. Ich finde es vor allen Dingen aber auch toll, dass wir dann auch dieses Risiko, was Jolie ja gehen soll und gehen muss, und bitte mach weiter so, scheiß drauf, ob mal ein Fehler passiert. Aber ich finde es geil, dass wir einfach in der Lage sind, das auch inzwischen dann auszugleichen mit einem im Vergleich zum Saisonstart deutlich, deutlich verbesserten Lukas Ziyech. Und mit einem, wir haben es vorhin schon gesagt, wahnsinnig guten Fabian Kunze einfach. Das macht es dann halt auch einfacher. Dann kann man halt auch mal sich überspielen lassen so und muss nicht gleich die Sorge haben, wie es noch letzte Saison war oder vor 2 Jahren, dass dann eh gleich klingelt.
Ja. Eins wollte ich noch zu Jolie sagen. Er weiß auch, wann er wegbleiben muss. Das 3-2. Ritter nimmt ihm ja mehr oder weniger den Ball vom Fuß. Habe ich im Nachhinein, als ich es da nochmal gesehen habe, mir auch gedacht, Wahnsinn eigentlich, dass der noch in der 93. Minute nach so einem Spiel dann auch nochmal nach vorne mitgeht, der Jolie, aber dann eben auch erkennt, den Ball lässt man lieber mal dem Marlon Ritter, weil der bringt ihn dann vielleicht doch nochmal besser im Tor unter als er selbst. Vielleicht hätte er das auch selbst gemacht, keine Ahnung.
Über unsere eigenen Tore haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen. Da wollte ich nur kurz noch ein bisschen nachtreten, weil
die Kacktore.
Christian Eichner behauptet hat, das wären 2 Kacktore gewesen. Ich würde sagen, naja, also ich finde, ne, Paul hat gerade schon kurz gesagt, das 1-0, da kommt eigentlich Kim an den Ball, der wird geblockt und dann hat Micha Haas am Strafraumrand des KSC etwa 11 Meter Radius Platz, weil da einfach niemand mehr steht. Also es ist einfach auch nicht gut verteidigt so. Gut, er schießt das Ding dann eher Richtung Eckfahne und Britannien macht halt Britannien-Dinge. Das kann auch nicht jeder Stürmer, das Ding noch so rein.
Das können nur Britannien und Woltemade, ja, mit der Hacke. Ja.
So ungefähr. Und bei unserem 2-0 von Skytte ist es eigentlich ähnlich, ne? Dass der Skytte dann halt wirklich im Strafraum oder an der Kante halt dann auch so viel Zeit und Platz hat, sich gegen 3 Karlsruher, glaube ich, dann noch zu drehen und zum Schuss zu kommen. Natürlich, wenn der prallt nicht jedes Mal so ab und normalerweise wird er geblockt, aber es ist halt einfach auch nicht gut verteidigt vom KSC. So, ne? Du kannst da einfach besser stehen, du kannst einfach aggressiver sein, dann kommst du gar nicht in diese Situation, diese Kacktore, Zitat, zu bekommen. Insofern muss der KSC und Eichner vielleicht da auch ein bisschen vor der eigenen Haustüre markieren. Aber du, scheiß drauf, ich nehme auch Kacktore. Mir wurscht.
Ich glaube, oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er hat sich da ein bisschen selbst in seinem Fazit verloren. Das ging ja auch minutenlang und irgendwie wollte er das so ein bisschen hinleiten, wie toll dann dieser Hackenabschuss von Britannien ist, aber das mit Kacktor einzuleiten, fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, vielleicht hat er es auch selbst unterwegs gemerkt, dass er jetzt irgendwie in so eine Sackgasse reinsteuert. Und tatsächlich, ich sehe auch das 2-0, finde ich überhaupt kein Kacktor. Ich meine, der Ball wird halt abgefälscht. Ich hätte ihn gerne auch mal gesehen, wenn er nicht abgefälscht wird, weil ich glaube, der wäre auch ganz gut gekommen. Vor allem aber ist ja die Frage, wieso Hanslik vorab den Ball, also warum Hanslik so quasi zentral frei stehen kann, den Ball dann noch so durchstecken kann. Also wie du sagst, da muss der KSC auch erstmal gucken, wie er das selbst besser verteidigen kann.
Also ich finde halt einfach, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Eichner verstehe, aber ich glaube, ich verstehe, was er gemeint hat. Er hat gemeint, dass also Kacktor im Sinne von, wenn du so ein Tor gegen dich kriegst, fühlt sich, glaube ich, immer wie ein Kacktor an, weil sehr viel Zufall bei beiden Situationen eine Rolle spielt. Chaos, das, was Paul vielleicht vorhin Chaos genannt hat, so dieser Chaos-Faktor. Und Eichner ist halt ein ganz anderer, der denkt Fußball ganz anders. Also der denkt Fußball in geordneten Spielzügen und der sieht einen, also es ist ja erstaunlich, wenn man sich mal die Expected Goals anguckt für dieses Spiel. Lautern gewinnt 3-2. Die Expected Goals sind 2,17 für Karlsruhe und 1,03 für Lautern. Das heißt, aus einem Expected Goal macht Lautern 3 Tore. Das heißt, entweder sehr viel Glück oder große Effizienz durch individuelle Qualität. War jetzt vielleicht eine Mischung aus beidem. Ja, also wir haben da gute Spieler wie Britannien, der das technisch stark macht mit der Hacke. Wir haben eine gute Drehung von Skytter, der das gut vorbereitet. Aber der Abschluss an sich nachher ist natürlich auch etwas glücklich. Das muss man sagen. Der fliegt nicht jedes Mal in der Lampensituation über den Torwart drüber, der auch nicht wahnsinnig weit aus dem Kasten raus und fällt wie ein Stein hinten im Tor runter. Sowas kommt bei wahrscheinlich 150 Schüssen einmal vor oder so. So eine Situation. Und Aichner, glaube ich, denkt Fußball anders. Der denkt, wir haben unsere Tore gemacht, wir haben unsere klare Spielanlage, wir haben uns zwei Expected Goals rausgespielt, wir haben zwei gemacht und Lautern schießt gefühlt dreimal aufs Tor, viermal aufs Tor und macht drei Tore. So, und ja, so war es halt auch. Danach fühlt sich's kacke an und dann kann man vielleicht auch verstehen, warum er über ein Kacktor redet, wenn man mal ausblendet, dass er der Trainer vom KSC ist und wir den KSC alle hassen bis aufs Blut. Aber ich kann es nachvollziehen.
Du vor allem, als ob es dir nicht scheißegal wäre.
Ich habe generell keinerlei Gefühle in irgendeine Richtung, außer zum FCK. Alle anderen sind mir scheißegal. Ich habe mit dieser ganzen, für mich ist es alles Pose, aber ist egal. Habe ich damit nicht viel zu tun, aber ich bin noch nicht Teil der Kultur rund um Metz. Ich sitze einfach nur hier und laber dumm. So, von daher, ist meine Meinung da gar nicht so relevant. Aber ich glaube, was ich sagen wollte, ist, ich kann die Frustration verstehen und ich glaube, ich weiß, was er gemeint hat. Lautern war effizient und glücklich in diesem Spiel, in den Abschlüssen vor allem. Und der KSC hat das auf den Platz gebracht, was sich auch in den Statistiken ablesen lässt. Und Aichner ist halt so ein Typ. Der denkt Fußball schon eher so. Und das ist dann natürlich ein bisschen frustrierend. Kann ich auch verstehen.
Ich hätte trotzdem gern mal von ihm gewusst, ich war jetzt vor Ort, aber ich hatte eben mehr den Fokus auf den ersten FC Kaiserslautern, aber ich hätte gern mal von ihm gewusst, warum er nur einmal gewechselt hat. Weil ich finde, dieses Spiel, auch mit der Intensität, hätte ich jetzt erwartet, dass er irgendwie da mehr Wechsel vornimmt, aber das geht dann, glaube ich, auch so ein bisschen an die Kaderstruktur. Das muss man dann vielleicht auf Karlsruher Seite mal beantworten. War jetzt aber nur eine Beobachtung, die mir einfach aufgefallen war.
Also der zweite Anzug des KSC hat sich ja im Testspiel gegen den SC Freiburg 7-0 wegschießen lassen. Vielleicht hat er da einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich weiß, aber Spekulation, ich bin nicht so tief drin. Mhm. Aber schön fand ich auch, und damit können wir es auch belassen, weil mir ist tatsächlich der KSC nicht egal, aber Christian Aichner ist mir weitgehend egal. Schön fand ich, dass er diesen katastrophalen Fehlpass, ich weiß den Spieler nicht mehr, den Kunze vorm 3-2 abfängt, dass er da in der PK dann noch gesagt hat, das war ja ein schöner Pass, wenn er angekommen wäre.
Aber so denkt halt Aichner. Das war der richtige Pass. So, das,
ja gut, naja, ob das der richtige Pass ist, ohne Schärfe von der Mittellinie ins Zentrum, bin ich nicht so sicher.
Auf dem Reißbrett, wenn du Fußball von oben statisch sehen würdest, würdest du sagen, ja, da muss der Ball, in diesen Raum sollte der Ball. So, da war der natürlich kacke gespielt. Aber wenn du es jetzt von außen betrachtest, war das die richtige Idee. Sie war halt scheiße umgesetzt.
In der Theorie, mag es sein.
Ja.
Aber passt so ein bisschen zu dem, was irgendwie auch Aichner ja auch gesagt hat, dass es das beste Saisonspiel war, was man auch von dem einen oder anderen Spieler vom KSC danach gelesen hat, wo dann auch mehrmals kam, das war unsere beste Saisonleistung und der FCK wollte hier gar nichts und so weiter und so fort. Ich glaube, das passt so ein bisschen in dieses Schema, dass da, so am Ende ist halt das falsche Ergebnis zum richtigen Spiel irgendwie. Aber gut, das ist halt Karlsruher Interpretation.
Ja, und das ist halt auch Fußball. Also, das passiert halt einfach. Das lässt sich nicht planen.
Das ist Derby-Folklore, genau wie diese Stadionsprecher-Geschichte, die ich jetzt hiermit dann doch anreise. Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, ob wir überhaupt darüber sprechen wollen. Auch das, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist einfach Derby-Folklore, die man jetzt mitnehmen kann. Und übermorgen hat es jeder vergessen, alle haben sich beruhigt. Und dann geht's weiter mit dem ersten FC Nürnberg am Wochenende. Können wir das so einfach abräumen, Jungs?
Ich finde ja.
Können wir so stehen lassen.
Sebi, du hast einen deiner befürchteten Datenmonologe noch vorbereitet.
So viel ist es gar nicht. Eigentlich wollte ich nur noch mal ganz
kurz. Warte, bevor du anfängst, sollen wir unseren Gast mal fragen, ob er noch was zu sagen hat, bevor du.
Ja, wollen wir hier abbrechen oder was? Wir sind ja erst bei einer Stunde. Das ist ja für uns gar nichts.
Nein, ich habe eigentlich zum Spiel, ich meine, es gibt so viele Nuancen und Sachen, aber ich finde, wir haben ganz viel angesprochen und insofern hätte ich jetzt auch gar nichts noch weiter beizusteuern.
Schön. Dann darf ich jetzt, David?
Bitte. Wir brauchen so einen Jingle. Wir brauchen irgendwie so einen Jingle.
Ja. Sebi's Datencheck. Okay.
Oh Gott, das lassen wir drin. Das Gesinge lassen wir drin.
Brauchen wir noch eine Triangel oder so? Wir müssen überlegen. Also, was ich sagen wollte, ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, so wie Christian Aichner Fußball denkt und wie er wahrscheinlich auch Daten interpretiert und so. Und ich habe mir mal so ein paar Daten angeguckt, habe mal die Spieler die letzten, jetzt immer nach 9 Spieltagen, ich habe mir mal die 9 Spieltage der Saison 24-25, die ersten angeguckt unter Markus Anfang, und ich bin wirklich mal so ein bisschen hingegangen mit der Intention mal zu schauen, wie man mit so Kernfaktoren, und da habe ich vor allem mir mal die X-Goals und die X-Goals Against, also die erwarteten Tore unsererseits und die unsere erwarteten Gegentore mal angeguckt. Und da sieht man halt auch, ich finde, daraus kann man ablesen, dass meine These, wie sich die unterschiedlichen Spielansätze von Markus Anfang und Thorsten Lieberknecht unterscheiden. Und das Thema haben wir schon gestreift, was Paul als Chaos-Element bezeichnet hat. Also so ein bisschen dieses, oder was ich halt auch so bezeichnet habe unter dem Anbetracht der Wechsel, die wir gemacht haben, dass wir uns auch selbst so versuchen, ein bisschen aus der Balance zu bringen, da ein bisschen Chaos reinzubringen, den Gegner auch zu stressen, ihm seine Stärken zu nehmen. Das ist ja eines der zentralen Dinge. Also wir nehmen dem Gegner den zentralen Raum, wir nehmen ihm seine Lust am Fußballspielen, und dann machen wir das, was wir gut können, mit Dynamik die Box besetzen, rein gucken, dass wir die Bälle in die letzte Reihe kriegen und schauen, dass wir die Qualität von Breteien dann irgendwie auf den Platz kriegen und versuchen, die zweiten Bälle über eine gute Positionierung und ein gutes Gegenpressing dann auch wieder zurückzuerobern, dann wieder umzuschalten und immer nach vorne zu gehen. Das klappt noch nicht in der Frequenz, wie sich es Lieberknecht vielleicht vorstellt, aber ich glaube, so, das ist so grundsätzlich der Spielansatz. Ein bisschen Gegner spiegeln, anpassen an das, was der Gegner tut, schauen, dass man ihn stresst, dass man ihn überall auf dem Platz stresst, dass man nie die Konzentration abfallen lässt, und dann gucken, dass man schnell in die Situation reinkommt, ohne lang drüber nachzudenken, in die Vertikale, und dann auch zum Abschluss bringt den Angriff. Wenn wir uns den Spielansatz unter Markus Anfang angucken, finde ich, liest man aus den X-Goals Folgendes. Nach 9 Spielen hatten wir Expected Goals 13,31 und Expected Gegentore 13,25. Tatsächlich haben wir 14 Tore geschossen. Okay, passt vom Wert. Und haben 13 Tore bekommen, passt auch. Es ist im Prinzip so ein bisschen so dieses Christian-Eichner-Ding, kontrolliert, kontrollierter Spielvortrag, gucken, dass man die Chancen gut zu Ende spielt, dass man dann auch die Chancen, die man sich herausspielt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann auch gut abschließt, zum Abschluss bringt und dann auch erfolgreich ist. Das spiegelt sich einfach wieder dadurch, dass Tore, Gegentore, Expected Goals und Expected Gegentore sich da sehr deutlich annähern. Und in dieser Saison ist es ganz anders. Da haben wir Expected Goals 15,43, und also schon mal 2 Tore mehr, und Expected Goals Against 15,76, auch 2,5 Tore mehr als noch vergangene Saison. Aber wir haben 18 Tore geschossen und nur 11 Gegentore bekommen. Das heißt, wir haben 20% mehr Tore geschossen, als wir eigentlich hätten schießen sollen, und 20% weniger Tore bekommen, als wir eigentlich hätten bekommen sollen. Und das sieht man auch. Also wir hatten jetzt auch wieder im Spiel diese Monstergrätsche von Sirch, der dann in der letzten Situation im 1 gegen 1 dann doch nochmal irgendwie den Ball von der Linie kratzt. Also immer diese 1 gegen 1 Geschichten. Und wenn du dann individuell gute Verteidiger hast, so wie ein Luca Sirch oder auch wie ein Jumpy, der auch schon die ein oder andere Grätsche mal in der Restverteidigung angesetzt hat, Kim eher nicht so. Aber ja, dann vereitelst du mal so eine Situation, und vorne haben wir offensichtlich eine relativ hohe Effektivität, Effizienz, weil wir einfach 20% mehr Tore schießen, als wir eigentlich schießen sollten. Das hat was mit wahrscheinlich Effizienz zu tun. Parteien funktioniert, Skytte scored, Jolie macht einen guten Eindruck, da läuft es einfach vorne gut zusammen, das passt ganz gut, und natürlich auch ein bisschen was mit Glück. Also wir sind schon ein bisschen am Overperformen, wenn man jetzt rein die statistischen Daten anguckt.
Eine Frage, wie viele Expected Goals Against hätte man denn, wenn man das Paderborn-Spiel rausrechnet? Weil ich bin da gerade ein bisschen überrascht, dass wir so viele erwartete Gegentore haben, weil aus meiner Sicht stehen wir bedeutend besser als letzte Saison unter Anfang.
Ist wahr, und das muss man rausnehmen, das verzerrt. Also da haben wir 4,99 Expected Goals Against. Also gegen Paderborn hätte gegen uns erwartungsgemäß 5 Tore schießen müssen. Und das ist ein Drittel der gesamten, also von 15. Ja. Also dieses Spiel verzerrt natürlich hart. Aber trotzdem, es wäre ja noch, ja, also würde für mich jetzt auch nicht irgendwie der These widersprechen. Also wenn wir 4,99 Tore gegen Paderborn bekommen hätten sollen und haben nur 2 kassiert, dann zeugt das ja von einer entweder guten Abwehrarbeit, von einer guten Torwartleistung oder eben von wenig Spielglück oder Abschlussschwäche beim Gegner. Also ich glaube, dass man dieses Element des Chaos schon auch aus den Daten rausziehen kann. Wir haben mehr Beteiligungen, also mehr Aktionen nach vorne. Wir bekommen aber auch mehr Aktionen gegen uns. Es ist mehr Bewegung drin, es ist mehr Chaos drin. Und das tut uns offensichtlich ganz gut, denn wir haben ja auch 18 Punkte geholt im Vergleich zur letzten Saison, wo wir zum gleichen Zeitpunkt nur 12 Punkte hatten.
Ich finde, dieses bisschen Hop oder Top kann man auch an einer kleinen Sache ablesen, dass es noch gar kein Unentschieden gab bislang. Mhm. Also klar, ist mir auch klar, dass das schnell mal zustande kommt, jetzt nicht so viel über die Spielanlage ablesen lässt, aber ich finde schon, es ist deutlich mehr Schwung in die eine wie in die andere Richtung einfach drin. Finde aber auch, dass, was du gerade gesagt hast, David, ist auf jeden Fall ein Punkt. Vom Gefühl her steht der FCK deutlich stabiler als noch in der letzten Saison. Obwohl ich finde, 11 Gegentore jetzt nach 9 Spielen, das ist sicherlich jetzt nicht abgrundtief schlecht. Und wenn man das jetzt hochrechnet, wäre man auch noch in diesem Zielkorridor, den man sich mal gesetzt hat mit 30 bis 40 Gegentoren. Mhm. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, das sind so 2, 3 doch zu viel noch so für das, wie es halt auch aussehen könnte. Also da zählen dann eben auch so ein spätes Tor gegen Bochum noch dazu. Trotzdem, ich glaube, es läuft vieles in die richtige Richtung. Auch es war ja letzte Saison ein Thema mit der Fitness und mit den Laufwerten. Ich finde es immer ganz, ganz schwierig zu interpretieren. Nur weil jetzt eine Mannschaft nicht viele Kilometer läuft, heißt ja nicht, dass sie nicht fit ist. Kann ja auch einfach an der Spielanlage, an der kontrollierten Spielanlage liegen oder wie auch immer. Aber auch da, wenn man jetzt so die gelaufenen Kilometer hernimmt, ist der FCK ja auch deutlich besser als in der letzten Saison. Ist jetzt, glaube ich, im ligaweiten Vergleich, war zumindest vor dem KSC-Spiel auf Platz 6 und ich hatte das mal nachgeschaut. Unter Anfang war man da, glaube ich, sogar Vorletzter. Mhm. Also das spricht ja auch zumindest dafür, dass das Ziel, was man sich gesetzt hat, da auch mehr Aufwand zu betreiben und mehr zu investieren, zumindest was die Laufleistung angeht, dass das schon auch aufgegangen ist. Sei es jetzt durch diese Umstrukturierung im Trainerteam oder eben auch durch andere Mittel, Einsatz, Fitness, was auch immer.
Und wir haben vor allen Dingen Platz 6 in der Laufleistung ohne die Pferdelung und Daniel Hanslick erreicht.
Wie habt ihr Daniel Hanslick gesehen im Spiel? Um nochmal kurz aufs Spiel zurückzukommen. Aber ich fand, er hat ja eine Halbzeit gespielt. Wie habt ihr ihn gesehen?
Ich fand ihn erstaunlich auf hohem Niveau schon wieder. Also gemessen daran, dass er jetzt ja doch 2 Monate raus war. Hat mich auch tatsächlich ein bisschen gewundert, dass er dann schon zur Halbzeit reingekommen ist. Ich hätte gedacht, dass er deutlich später erst kommt. Aber Lieberknecht hat es doch so schön umschrieben. Der saugt zweite Bälle an. Der sieht und saugt zweite Bälle an. Irgendwie so hat er es gesagt. Und das stimmt schon. Also Hanslick ist immer da, wo es irgendwie gefährlich ist oder gefährlich werden könnte. Zum Beispiel diese Vorlage zum 2-0 ist genau, finde ich, so eine Situation, wo er eben erkennt, hier muss ich jetzt gleich stehen, um den Ball irgendwie weiterzubringen. Auch beim 3-2 ist er ja im Grunde mit beteiligt. Und ich glaube, der könnte noch ein ziemlicher Faktor werden, gerade was das Anlaufen betrifft, egal ob es jetzt Mann gegen Mann ist oder einfach, um überhaupt den Gegner ein bisschen zu stressen. Glaube ich, da ist er schon ein ganz wichtiger Faktor.
Mhm. Ich habe es ja, wie gesagt, nicht viel davon gesehen, aber generell, wenn wir Fabi Kunze als Unsung Hero bezeichnen, haben wir schon seit vielen Jahren einen. Und das ist, glaube ich, Daniel Hanslick. Wobei inzwischen ist sich jeder der Wichtigkeit oder viele der Wichtigkeit eher bewusst, als es vorher war. Und ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass Alidu nicht mehr lange in der Startelf stehen wird. Mhm. Also wenn Hanslick wieder fitter wird, das ist genau der Spieler, der passt wie die Faust aufs Auge bei Thorsten Lieberknecht, glaube ich. Und ich glaube auch, dass er viel besser noch neben Bretagne passt, als Alidu passt. Der es bemerkenswert gut macht, dafür, dass er echt so einen ganz, ganz, ganz schlechten Start bei uns hatte. Jetzt war er nicht mehr so gut anscheinend gegen Karlsruhe, soweit ich das überblicke. Aber der wird sich auf Sicht, wie der sich hinter Hanslick anstellen müssen, glaube ich.
Allerdings dann auch Ritter, glaube ich, der für den es auch, glaube ich, so langsam ein bisschen, ich will nicht sagen ausläuft, aber ich glaube, der muss auch gucken, dass er eben dann dazu zu seinen Einsätzen oder zu seinen Startelf-Einsätzen kommt. Und über Emreli, das Thema, weiß jetzt nicht, müssen wir jetzt auch nicht groß aufmachen, aber das wird auch schwierig werden. Also es ist ja auch jetzt bezeichnend, dass Hanslick in den Kader rutscht und Emreli eben weiterhin nicht.
Das passt offensichtlich einfach gar nicht.
Wenn Lieberknecht Humor hat, dann stellt er ihn gegen Nürnberg in die Startelf.
Und den hat er. Also gehen wir mal davon aus. Aber stimmt das? Ist mir das gerade nur aufgefallen? Oder haben wir tatsächlich jetzt zum ersten Mal seit überhaupt, glaube ich, in der Startelf vom 1. FC Kaiserslautern gar keinen einzigen Feldspieler mehr gehabt, der noch Teil des Drittligakaders war? Also Hanslik und Ritter sind meiner Meinung nach die einzigen Spieler, die in der dritten Liga noch aktiv waren, für den FCK, die jetzt auf dem Platz standen, oder? War Elvedi? Nee, Elvedi kam in der zweiten. Der kam von Regensburg, oder? Als die abgestiegen sind.
Genau, Elvedi kam in der zweiten. Kral kam auch nach dem Aufstieg.
Ja. Also es ist niemand mehr dabei aus dem Drittligakader. Kein Aufstiegsheld.
Aber ich wollte jetzt auch gerade bei Hanslik sagen, das führt jetzt aber weg von einem analytischen Ansatz oder Meinung, sondern einfach auch, dass ich glaube, dass der für so ein Umfeld total wichtig ist, weil das mal ein Spieler ist, der seit 5 Jahren einfach beim FCK ist. Mhm. Also so eine Art romantischer Faktor, das gab es halt wirklich sehr, sehr lange nicht. Und das ist einfach einer, der über Jahre da ist, seine Leistung auch bringt. Und ich glaube, sowas ist auch wahnsinnig wichtig. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Zweitliga-Fußballkader standet, ich jetzt noch nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach für so eine Mannschaft unheimlich wichtig ist, dass man so jemanden auch hat, der einfach so ein Team auch zusammenhält irgendwie.
Mhm. Ritter übrigens auch, ne?
Ist Ritter auch, ja. Jahre da oder stimmt, 6. Stimmt.
Auch das ist was wir echt lange nicht mehr hatten auf dem Betze, dass Spieler so lange beim Verein bleiben.
Das ist wahr.
Also abgesehen von den Sean Zimmer und Hendrik Zucks dieser Welt.
Das ist wahr. Und ich glaube auch nicht, dass Marlon Ritter mit der Rolle sehr zufrieden ist. Also ich meine, Paul, du bist ja näher dran, vielleicht hast du ihn ja auch noch im Spiel kurz gesehen. Also er kann nicht damit zufrieden sein, als Kapitän von der Bank und dann in der 85. Minute eingewechselt zu werden. Das ist ja nicht sein Anspruch.
Nee, also er hat es ja wohl im Sky-Interview deutlich gesagt, dass es ihm schon ziemlich Schlag versetzt hat, dass er wieder nicht in der Startelf stand. Als er dann in der Mixzone ankam, war das jetzt nicht Thema. Ich weiß gar nicht, ob der nach Shahin kam. Vielleicht war dann auch die Angst zu groß, nochmal so eine falsche Frage zu stellen. Nee, aber er war auf jeden Fall beim Gang, er kam vom Spielfeld rein, als wir uns da gerade also aufgestellt haben und brüllte nur durch diesen Kabinengang, vamos, heute ist ein Feiertag, und hat da noch so ein bisschen die Kapitäns- und Aggressive-Leader-Rolle ausgefüllt. Man hat auch gesehen, dem einen oder anderen KSC-Spieler, der zum Interview bereit stand, dem hat das nicht so gut gefallen. Aber gut. Da weiß er halt natürlich auch, was er zu tun hat.
Ja, man liebt Marlon Ritter auch nur, wenn er im eigenen Team spielt.
Das ist eine alte Weisheit, ja.
Ich habe so eine ganz schlechte Eigenschaft, dass ich nach Spielen immer Social-Media-Kommentare, vor allem Facebook-Kommentare gerne lese bei beiden Mannschaften. Oh. Und beim KSC stand, weil man auch so ein bisschen manchmal so ein Stimmungsbild mitkriegt, aber beim KSC stand sehr, sehr oft, also erstaunlich oft, alle hätten es machen dürfen, also sinngemäß alle hätten es machen dürfen, aber nicht der Ritter. Und da dachte ich mir, ja, genau das ist so das. Also wenn du den in deiner Mannschaft hast, ist es, glaube ich, immer besser, als wenn man ihn gegen sich hat.
Das ist ein schönes Schlusswort. Bist du fertig, Seppi?
Mit?
Oder kommt noch was
von deiner? Nein, das war alles. Ich wollte nur kurz auf die Unterschiede hinweisen. Das werden wir sicherlich auch noch irgendwann vertiefen. Ich mache mal ein Buch zu. So, jetzt lege ich es hier zur Seite.
Du machst
und
das
jetzt
Buch
kann
zu,
man ein bisschen freestylen.
Du machst das Buch zu, ich mache einen Deckel drauf und sage vielen Dank, lieber Paul, dass du bei uns warst. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht wie, ich rede mal einfach für uns, wie uns. Mir hat es Spaß gemacht jedenfalls.
Ja, total.
Mir auch. ich fand's auch gut.
Nee, hat sehr großen Spaß gemacht. Also vielen Dank für die Einladung. War toll, das auch nochmal alles so die Eindrücke zusammenzusammeln. Ich habe mir hier ein Riesendokument zusammengeschrieben. Ich werde da nochmal in die Analyse gehen, was ich jetzt alles untergebracht habe und was nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, sich auch darauf vorzubereiten.
Möchtest du noch eine PowerPoint-Präsentation machen, die wir hinterher hochladen und in die Shownotes packen?
Die lasse ich euch vielleicht zukommen.
Oder hast du noch einen wirklichen Point, wo du sagst, ey, den müssen wir unbedingt nochmal besprechen?
Nee, im Großen und Ganzen alles gut. Also vorhin, als es hieß, wir gehen jetzt nicht durch das Spiel per Spielfilm, hätte ich mir die 4 Relives sparen können, aber alles gut. alles okay. Nein, ich bin einmal noch mal ein bisschen drüber gegangen, weil ich dachte, ja komm, also ist auch immer noch mal was anderes. Ich finde es zwar immer cooler, Spiele im Stadion zu sehen, aber wenn du es dann halt noch mal im TV-Bild einfach siehst, siehst du halt dann doch noch mal manche Sachen oder kannst auch noch mal so ein bisschen Eindrücke irgendwie noch mal untermauern oder wie auch immer.
Also ich will noch mal ganz kurz ein Plädoyer für den Sofa-Fußballfan halten und auch jetzt noch einmal ganz kurz Sky dazu auffordern, weniger diese bescheuerten Nahaufnahmen von Situationen zu machen.
Ja, ich
möchte
es.
Das ganze Spielfeld sehen. Sonst gehe ich ins Stadion und kündige mein Sky-Abo. Das kündige ich jetzt hiermit an. Wenn ihr mich behalten wollt, Sky, hört mal auf oder bietet ein Tactical-Feed an, wo man von oben irgendwie das noch ein bisschen sehen kann. Ich habe Bock, das ganze Spiel zu sehen und nicht irgendwie, keine Ahnung, die Fresse von Eckloff. Das interessiert mich nicht. Das ist mir egal. Diese Themen gehen völlig an mir vorbei. Und ich möchte das nicht und ich brauche das nicht. Ich plädiere für Weitwinkelaufnahmen.
So, jetzt haben wir nur das Problem, dass wir einen Kicker-Redakteur zu Gast haben und keinen Sky-Redakteur. Du hättest jetzt also über die Kicker-Noten herziehen können und statt über die.
Ich bin mit den Kicker-Noten voll zufrieden. Fabian Kunze ist, glaube ich, der bestbenotete Spieler zusammen mit Kral. Da hätte ich vielleicht dann doch mal die Hand gehoben. Aber ich kann damit leben. Jolie kommt mir ein bisschen zu schlecht weg mit einer 4. Aber ja, bei Kim kann ich es verstehen.
Gut, jetzt franzt aus. Ich mache jetzt hier Schluss und sage, Leute, hört Betzegebabbel, lest die Artikel von Paul auf Kicker, hört uns, empfehlt uns weiter, folgt uns, schreibt uns und vor allen Dingen macht's gut. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.